Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halb 10 FM, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor ich gleich zu den zwei Menschen komme, die mit mir hier sitzen, einmal kurz, worum wird es heute gehen? Wir haben diese Folge unter den fantastischen Titel gestellt, kein Gott, kein Staat, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Und alle, die öfter mal auf feministischen Demos sind oder Schlachtrufe derartige kennen, können jetzt ergänzen, kein Patriarchat. Und um genau dieses Patriarchat soll es heute gehen, um eine sehr, sehr konkrete Folge dessen, und zwar um Femizide. Wir wollen über Femizide sprechen, die sind in Deutschland, aber vor allem in Österreich in den letzten Tagen und Wochen vermehrt in der Presse aufgetaucht, wurden besprochen, dann allerdings häufig als so in Anführungsstrichen Familien- oder Beziehungsdramen, was eben zeigt, dass das einfach noch überhaupt keine Debatte ist, die entsprechend geführt wird. Wir wollen die heute führen auf einer systemischen Ebene, auf einer strukturellen Ebene und vor allen Dingen in den Kontext stellen, in den sie gehört, nämlich in einen patriarchalen Kontext. Und wir wollen vor diesem Hintergrund aber auch besprechen, wo diese Gewalt überall noch System hat und durch welche Systeme sie eben auch bedingt wird. Also wir wollen über die Rolle von vom Staat und im Patriarchat sprechen. Wir wollen über den Zusammenhang von Patriarchat, Staat und Kapitalismus sprechen. Das heißt, über die ganz großen Dinge. Und dann eben auch nicht nur über Femizide in Deutschland oder Österreich, sondern eben im globalen Kontext. Wir haben also viel zu tun in dieser kommenden Stunde und fangen insofern auch sofort an. Ich stelle euch kurz aber nochmal vor, wer noch hier ist. Also erstmal ist Tamara mit mir hier. Hallo Tamara.
Hallo, guten Abend alle, hallo.
Tamara dürftet ihr schon kennen und dann ist Alex Wischnewski hier. Alex ist Programmleiterin globaler Feminismus bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, arbeitet dort zu transnationalen feministischen Bewegungen und ist Mitgründerin des Netzwerks Care-Revolution und auch der Plattform Keine mehr. Und das zum Kontext, Alex sitzt gerade in Buenos Aires. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
So, ich würde sagen, weil wir so ein großes Programm haben für heute, steigen wir direkt ein. Alex, du bist ja jetzt nicht erst seit gestern mit den Debatten rund um Femizide befasst. Wenn du dein aktuelles Gefühl zu den Debatten, vielleicht gerade in Argentinien, wo du bist, beschreiben musst, und dann dem gegenüber das in Deutschland oder Österreich, Europa, wie würdest du sagen, werden die Debatten da gerade geführt und wie ist der aktuelle Stand der Debatten?
Genau, also ich würde die verschiedenen Regionen müssen auf jeden Fall auseinandergenommen werden oder unterschiedlich betrachtet werden. Also angefangen von Deutschland. Witzigerweise hat mir gestern Facebook die Erinnerung angezeigt von unserer ersten Ankündigung für eine Konferenz zum Thema Femizide vor genau 4 Jahren. Und da hatten wir als Keine mehr, als Plattform Keine mehr, die sich eben darum bemüht, Femizide in Deutschland sichtbarer zu machen oder die Debatte anzustoßen, hatten wir sehr viel Arbeit dazu, Menschen zu finden, die dazu arbeiten, die sozusagen das Thema unter dem Begriff und unter der strukturellen Brille, sage ich jetzt mal, bearbeiten. Und das würde ich sagen, ist jetzt 4 Jahre später einfach überhaupt nicht mehr der Fall. Also das Thema kommen, das wird ganz anders besprochen als noch vor 4 Jahren. Es gab einen Antrag plus Anhörung im Bundestag, wo auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt waren. Es gibt Bücher, es gibt Artikel, es gibt eine wunderschöne Broschüre von Keine mehr. Also sozusagen, da würde ich sagen, bin ich eigentlich zuversichtlich. Es fehlt noch sehr viel, es ist sehr viel Debatte noch notwendig. Deshalb freue ich mich auch über Momente wie diese heute. Aber denke doch, dass wir auf einem guten Weg sind.
Ich habe nur kurz dazu, wir haben jetzt diese Begriffe Femizid, also Frauenmord. Könntest du das vielleicht ein bisschen näher definieren? Also warum Femizid und nicht Frauenmord? Woher kommt dieser Begriff? Und warum ist es besonders wichtig, dass wir Gewalt gegen Frauen richtig bezeichnen?
Genau, also Femizid gibt's, würde ich sagen, die grundsätzliche Definition wäre die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund von einem zugrunde liegenden Frauenhass. Und wurde entwickelt oder von Diane Russell das erstmal eingeführt in den 70er Jahren und dann weiterentwickelt als Feminizid, hauptsächlich in Mexiko, um eben sozusagen dieses Geschlechtsneutrale, was es im Englischen und Spanischen beim Homicide oder Homicidio gibt. Und daran knüpfen wir an diese Debatte, die eben schon seit Jahrzehnten läuft und an den politischen Kampf. In Deutschland macht es natürlich mit dem Vergleich zu Mord und Totschlag nicht ganz genau den gleichen Sinn, aber sozusagen eben um diese Anknüpfung an die Debatte zu haben. Von Frauenmorden zu sprechen, würde eben dieses nahelegen, dass es um jede Tötung an Frauen geht, um jeden Mord an einer Frau. Und darum geht es beim Thema Femizid nicht. Es geht darum zu sagen, es ist nur verständlich, wenn vor dem Hintergrund patriarchaler Strukturen, also sozusagen vor dem Hintergrund einer Hierarchie zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern, vor dem Hintergrund einer Abwertung von Frauen und von Weiblichkeit im Generellen, also auch von, genau.
Ja, also, und Franzi hat das auch kurz angesprochen. Ich dachte, wir steigen vielleicht jetzt schnell in den Fall Österreich ein. Laut der AÖF, Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, gibt es bereits 12 Frauenmorde oder Femizide in Österreich, weil sie ja mutmaßlich verübt durch den Opfern nahestehende Männer waren. Auch heute sind noch 2 Fälle verzeichnet worden und 2 Fälle sorgten in den österreichischen Medien besonders für Aufmerksamkeit. Eine Trafikantin wurde von ihrem Partner geschlagen, gewürgt und in Brand gesetzt. Das ist, glaube ich, im März passiert und sie erlag diesen Verletzungen. Eine andere Frau wurde von ihrem Freund erschossen und von einem Mann, der eigentlich durch einen Prozess gegen eine grüne Politikerin als der Bierwirt österreichweit bekannt wurde. Anfang Mai trafen sich österreichische Politikerinnen über Parteigrenzen hinaus, um Schutzmaßnahmen zu diskutieren. Also wie kann man Femizide vorbeugen? Und die regierende ÖVP, also eine konservative Partei, will polizeiliche Maßnahmen wie das Wegweiserrecht stärken. Die rechtspopulistische Partei FPÖ will Schutzmechanismen für Frauen mit gewalttätigen Partnern verstärken. Welche Maßnahmen funktionieren deiner Meinung nach? Die Rechten verlangen nach mehr Intervention von Seiten staatlicher Autoritäten, was wir auch, aber auch patriarchale Struktur nennen könnten. Was für Maßnahmen schützen Frauen wirklich?
Sozusagen auch hier, es gibt verschiedene Hinweise, welche Maßnahmen helfen und welche sozusagen auch unbedingt sofort umgesetzt werden sollten. Ein Teil davon ist auf jeden Fall Frauenhausplätze und auch bezahlbaren Wohnraum, weil das Problem von vollen Frauenhaushäusern liegt nicht nur an fehlenden Plätzen, sondern auch, weil Menschen nicht weiterziehen können, weil es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt. Und es gibt vor allem hier in Argentinien zum Beispiel jetzt auch sehr viel Programme zu ökonomischer Stärkung von Frauen, also Programme, dass sie sich eben ein eigenes Leben viel besser aufbauen und leichter aufbauen können, weil das ist auch natürlich ein Problem. Also selbst in gewaltvollen Beziehungen, wenn du ökonomisch an den Partner gebunden bist und nicht gehen kannst, bist du natürlich viel, viel größerer Gefahr ausgesetzt. Das sind Momente, die wichtig wären, sofort umzusetzen. Was in Deutschland aber das Problem ist, dass wir diese Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, auch aus Österreich, wir wissen davon eigentlich quasi gar nichts. Es gibt keine systematische Untersuchung davon, in welchen Fällen das passiert, wer das ist, wer das macht. Und zum Beispiel, was ich fand, da jetzt auch bei deinen Beschreibungen ziemlich gut rausgekommen ist und was hier in Argentinien oder insgesamt in Lateinamerika, hauptsächlich Argentinien und Mexiko beziehe ich mich aber auch darüber hinaus, deutlich wird, dass auch nicht nur die Zahl von Femiziden immer weiter zunimmt, sondern auch die Grausamkeit. Und das finde ich sozusagen, kam jetzt in deinen Beschreibungen auch ziemlich gut raus. Und auch dazu gibt es bei uns einfach kein Wissen. Also, und deshalb ist neben akuten Maßnahmen, wie ich sie gerade beschrieben habe, sozusagen, ist es unbedingt wichtig, gleichzeitig auch eine unabhängige Beobachtungsstelle zu haben. Wir arbeiten bisher immer noch mit den Zahlen von der Polizei, mit einer unglaublichen Anzahl an Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Angefangen davon, dass wir in Deutschland uns immer noch auf die Zahlen von Tötungen in Partnerschaften beziehen, die nur 40 oder 45% aller Tötungen von Frauen bedeutet. Das heißt, wir wissen von den anderen eigentlich gar nichts. Da fängt es schon an, aber es hat noch viele weitere Schwierigkeiten. Genau, es gibt sozusagen verschiedene Stellschrauben aus der Erfahrung. Polizei würde ich tatsächlich, als abgesehen davon, dass Polizei und vor allem auch Gerichte unbedingt Weiterbildung brauchen, wie in solchen Fällen umzugehen ist, auch welche Protokolle es gibt, um solche Fälle zu untersuchen. Manchmal wird ja sozusagen der Geschlechteraspekt da drin gar nicht gesehen, weil sozusagen der Leitfaden was ganz anderes sagt oder dafür nicht sensibel ist. All diese Sachen gibt's, aber trotzdem würde ich sozusagen diesen Moment eher nachrangig beobachten und sozusagen viel stärker in der Prävention ansetzen.
Jetzt hast du schon eigentlich so einen zentralen Aspekt ja umrissen, nämlich das Problem der Daten. Es kommt einem ja fast in Deutschland und Österreich so vor, als sei das Phänomen der Femizide ein komplett neues. Und zum Beispiel die deutsche Bundesregierung hat es auch lange einfach entsprechend formuliert, dass sie das so sieht. Also 2014, ich habe dafür nochmal in eben dieser Broschüre keine mehr nachgelesen, hieß es noch seitens der Bundesregierung, Femizide seien es eben nur dann, wenn der Mord an einer Frau nicht strafrechtlich geahndet würde. Also wenn praktisch Straffreiheit für den Täter folge, wenn es keinen Prozess gäbe, keine Verurteilung etc. Und dementsprechend, Zitat, komme dieses Phänomen in Deutschland gar nicht vor. Das heißt, da wird einfach komplett irgendwie die Existenz dieses ja strukturell bedingten Problems geleugnet. Gleichzeitig, du hast gerade gesagt, die Datenquellen, die wir haben, sind eben polizeiliche Kriminalstatistiken, die erstens sehr, sehr undifferenziert sind und zweitens natürlich Daten der Polizei. Gerade wenn wir das Problem von Strafverfolgung und entsprechender Ermittlungen dann überhaupt haben, ist natürlich auch klar, dass da sehr, sehr hohe Dunkelziffern bestehen. In dem Kontext vielleicht auch noch, 2018 erst hat Deutschland die Istanbul-Konvention ratifiziert, die sich eben gegen Gewalt gegen Frauen richten soll, und darin zum Beispiel gibt es die Verpflichtung einer Monitoring-Stelle. Also so diese Datenlage, finde ich, ist erstmal was man dahinter gar nicht so sehr vermutet, weil man denkt, ja, natürlich muss sowas eigentlich ja aufgearbeitet werden, aber das ist Teil der Struktur. Bevor wir aber weiter in Lösungen und die Kontexte kommen, würde ich gerne nochmal den Bogen zurückschlagen, praktisch auf die Bewegung rund um Femizide und gerade auch auf die argentinische Bewegung, Ni Una Menos, weil tatsächlich ja das die Bewegung dagegen, feministische Aufstände auch gegen solche Gewalt, ja nicht irgendwie einen europäischen Ursprung hat vor allem und erst recht nicht die Debatten vor allem in Europa oder als allererstes in Europa geführt werden, wie man das aus so einer eurozentristischen Perspektive dann gerne hier darstellt, sondern es gibt ja schon seit 2015 diese starke Bewegung und die Debatten davor auch. Kannst du noch einmal skizzieren, praktisch, wie diese Bewegung sich geformt hat, wie sie auch strukturiert ist, also wie radikal sie beispielsweise ist und welche Erfolge sie schon errungen hat? Und gerne auch dieses Konzept des Femizids und die Debatten, die da geführt werden, lassen sie sich einfach so übertragen auf Deutschland oder Österreich als irgendwie Industrienation des globalen Nordens, oder gibt es da vielleicht auch strukturelle Hemmnisse, die wir bedenken müssen? Also ein grundsätzlicher Abriss vielleicht nochmal.
Genau, und vielen Dank auch für die Vorlage, weil sozusagen, das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, nochmal den Ursprung der Debatte und der Bewegung zu machen, weil was ich vorhin beschrieben habe, sozusagen von der Entwicklung, die wir in den letzten 4 Jahren in Deutschland gesehen haben, was das Thema angeht, wäre ja niemals möglich gewesen ohne die Bewegung und ohne das theoretische und theoretisch-praktische Weiterarbeit an dem Thema, an der Problematik, an den Motiven, die dahinter stehen. Also sozusagen alle Arbeit, die wir machen, ist anknüpfend an das, was in Lateinamerika passiert. Und natürlich, aber dazu komme ich gleich nochmal, muss es angepasst werden in unserem Kontext. Sozusagen, ja genau, 2015 gilt sozusagen als Geburtsstunde von Ni Una Menos. Aber hatte natürlich schon ganz viel längeren Vorlauf. Also der Begriff war schon ganz etablierter. Wie gesagt, es wurde 76 von Diane Russell, die Südafrikanerin ist, wurde das sozusagen für den englischsprachigen Bereich eher ausgearbeitet und sehr stark mit Bezug auf die USA und dann übernommen in Mexiko in Bezug auf im Kontext von sehr vielen Frauen, getöteten Frauen oder Femiziden an der Grenze von Mexiko in den USA, weil dort sozusagen in der Freihandelszone eine absolute Entwertung von Körpern von Menschen stattgefunden hat. Ganz viele, vor allem junge Frauen dort gearbeitet haben in der Hoffnung, sozusagen sich und ihre Familien auch am Leben zu halten. Und sozusagen dort haben sehr, sehr verstärkt Tötungen an Frauen stattgefunden, was auch nochmal so die Kontextualisierung in wirtschaftliche Verhältnisse schon aufweist. Und von dort sozusagen ist es dann auch nochmal auch hier in Südamerika jetzt aufgenommen worden. Und 2015, wie es manchmal so ist, plötzlich bricht sich der Ärger von Jahrzehnten irgendwie, bricht er aus. Und seitdem hat er sich eben sehr verstetigt. Und es hat sich auch weiterentwickelt. Also Neonamenos war ja in dem Sinn sozusagen erstmal hunderttausende Menschen auf der Straße, die gesagt haben, jetzt reicht's. Und circa ein Jahr später ist das dann übergegangen in einen Aufruf zum feministischen Streik. Und da hat dann auch schon die Debatte angefangen, wie verbinden wir eigentlich die Gewalt gegen Frauen und unseren Kampf dagegen, vor allem mit einer Analyse des ökonomischen Systems und deshalb auch dieses Streikbegriff mit einem ökonomischen Moment des Widerstands. Und was hat es eigentlich damit zu tun? Und in der Form hat sich das eben zu einer sehr, sehr starken antikapitalistischen und antikolonialen, würde ich auch sagen, Bewegung weiterentwickelt und verstetigt. Hat sicherlich in dieser Massivität dann eben auch sehr stark andere Bewegungen mit beeinflusst, wie zum Beispiel jetzt die Abtreibungskampagne, die es natürlich auch schon davor gab, aber sozusagen die dann miteinander zusammengekommen ist, weil es auch immer mal wieder eine Erweiterung des Femizidbegriffs darum geht, dass es ist ein Femizid, wenn eine Frau an einer illegalisierten Abtreibung stirbt, wenn ihr sozusagen das Recht der Gesundheitsversorgung entsagt wird. Sozusagen das auch als Gewalt an Frauenkörpern und auch mit tödlichen Folgen zu lesen. Das heißt sozusagen, die haben sich auch gegenseitig hochgeschaukelt und in der Hinsicht, wenn man eben Erfolge sagen würde, dann würde ich sagen, tatsächlich der größte Erfolg ist natürlich eine Abtreibung, also mit das liberalste Abtreibungsrecht auf der Welt erstritten zu haben. Aber auch ansonsten, die feministische Bewegung ist hier nicht mehr wegzudenken und in dem Sinn kann man jetzt nicht sagen, es wurden verschiedene Programme gegen Gewalt aufgesetzt, die auch meines Erachtens fortschrittlich sind, auch immer noch nicht ausreichend, aber sozusagen vielmehr hat dieser Gewaltbegriff angefangen, eine gesamte Gesellschaftsanalyse möglich zu machen und zu sagen, warum sozusagen Gewalt Grundstein dieses Gesellschaftssystems ist und wo der auftaucht und in welcher Form. Genau.
Das ist sehr, sehr interessant, was du jetzt erzählt hast über diese Errungenschaft, die ja tatsächlich von der Bewegung gekommen ist und von dieser Wahrnehmung von Gewalt als Grundstück so von einer gesellschaftlich verankerten von einem Patriarchat. Eigentlich ich möchte jetzt nicht zu viel abweichen vom Thema Femizid, aber ich sehe viele Parallele eigentlich zwischen einer Bewegung wie Neonamenos und Black Lives Matter. Weil gesellschaftlich verankerte Gewalt und Machtstrukturen, die werden durch diese Bewegungen global diskutiert. Wir verstehen ein bisschen mehr über Gewalt, wenn wir eine Bewegung haben, die auch Bilder zirkuliert, die man halt sonst nicht sehen würde. Ich wollte eigentlich fragen, aber es gibt auch wichtige Unterschiede zwischen Black Lives Matter und Neonamenos und zwischen Gewalt an hauptsächlich schwarzen Männern und Gewalt an Frauen. Und das ist Gewalt an Frauen und Transpersonen, das passiert oft im Dunkeln, im privaten Raum. Wir wissen genau, wie viele Minuten, Sekunden es gedauert hat, bevor George Floyd gestorben ist. Es wurde aufgenommen. Anders war das aber bei der 14-jährigen Chiara Paez in Argentinien, die von ihrem Partner ermordet wurde und mit Hilfe seiner Familie im Garten begraben. Wie siehst du das eigentlich? Was sind diese Parallele zwischen Keiner mehr und Neonamenos und Black Lives Matter? Beide haben Gewalt als Ausgangspunkt, aber sie fordern auch andere Maßnahmen, um diese Gewalt zu bekämpfen.
Genau, aber tatsächlich glaube ich, dass du schon wichtige Stichworte gesagt hast. Mal angefangen von den Gemeinsamkeiten. Ich glaube, was beide Bewegungen und beide Ansätze sehr deutlich machen, ist, dass ein System Gewalt braucht, um aufrechterhalten zu werden und dass jeder Versuch, sich aus einer historischen Unterdrückung zu lösen, mit Gewalt beantwortet wird. Sozusagen das, das glaube ich, ist sehr wichtig zu sagen, dass sozusagen auch Vorstoß in emanzipatorische Fortschritte mit Gewalt beantwortet werden. Einen großen Unterschied würde ich eben, wie du sagst, tatsächlich im Raum deutlich machen, wo das passiert ist. Es gab auch eine andere Behandlung der Frauenmorde oder Femizide an der mexikanischen Grenze, immer noch nicht gleich, war auch in den 90er Jahren, war auch Mexiko, ich glaube sozusagen, aber die haben im öffentlichen Raum stattgefunden und die wurden ganz anders auch nochmal behandelt als hier sozusagen Einzelfälle. Sozusagen, da hat man Massengräber ausgehoben mit 400, 500 Frauen auf einmal. Und sozusagen, das wurde anders behandelt. Ich glaube, dieser Privatfaktor ist tatsächlich ein Riesenthema. Weshalb zum Beispiel jetzt auch Rita Segato, die ist ja eine der herausragendsten Intellektuellen und die sehr viel auch zu diesem Thema arbeitet, möchte ja deshalb auch streitet für so einen Begriff von Femigenozid, um sozusagen zumindest Teile der Femizide, die hier stattfinden im Zuge von Drogenkriegen oder ähnlichem, auf so eine andere Ebene zu heben. Ich finde, das kann man tatsächlich, ich folge dem nicht so ganz, weil ich glaube, sozusagen einen Teil in die Öffentlichkeit zu rücken, macht den anderen wieder noch privater, sondern sozusagen man sollte das irgendwie zusammen angehen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr zentraler Punkt. Und der andere zentrale Punkt ist, dass Black Lives Matter eine Bewegung in den USA ist und Ni Una Menos eine Bewegung in Argentinien ist, in Südamerika. Und seit ich hier wohne, ist mir das nochmal so viel klarer geworden, welche Mauer es einfach um Lateinamerika gibt, was Wissensvermittlung und Wissensvermittlung angeht, dass sozusagen diese Sachen überhaupt irgendwo hindringen.
Das heißt, nur kurz, um da anzuschließen, du bist der Meinung, dass, es ist eine Frage, die ich mir selber stelle, dass eine Bewegung wie Ni Una Menos eigentlich national beschränkt ist oder dass es eigentlich ein Ansatz sein müsste, das global zu machen, dass wir noch davor stehen. Und Black Lives Matter ähnlich. Also es ist eher sozusagen nur in dem US-Kontext zu verstehen und kann nicht so gut nach Europa oder Südamerika.
Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, in welchen Ländern mehr zugehört wird und welchen nicht, sozusagen. Also zum Beispiel zu machen, hier war ein riesengroßer Streik 2016. Man hat so, das mal in einer, also feministischer Streik, man hat es irgendwie in einer Spalte irgendwo mal gelesen. Dann wurde es aufgenommen in den USA im Jahr danach und plötzlich war es also sozusagen relativ groß. Das meinte ich sozusagen. Ich bin mir aber sicher, es gibt in so vielen Ländern inzwischen keine mehr Ni Una de Meno und Ni Una Menos Ablegerinnen, die sich aufeinander beziehen und vor allem auch über das Instrument des feministischen Streiks miteinander in Beziehung stehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss das regional immer wieder anschauen, weil sozusagen das auch, was Franzi vorhin meinte, dass die deutsche Regierung 2014 das mit der Straflosigkeit angeführt hat als Definitionsmerkmal. Mhm. Das wird sozusagen in Mexiko tatsächlich oft auch so verwendet, aber sozusagen, weil das ein ganz anderer Kontext ist, weil das in einem ganz anderen Ort auch geäußert wurde, das wurde stark gemacht, vor allem von einer Parlamentsabgeordneten, die sich an den Staat direkt gerichtet hat. Also sozusagen, und da würde ich sagen, Straflosigkeit haben wir auch in Deutschland, in der Hinsicht, dass viele Femizide viel zu schwach abgeurteilt werden, mega verharmlost werden. Und auf der anderen Seite würde ich das nicht so in den Vordergrund stellen wie jetzt in Mexiko. Und deshalb glaube ich, es ist auf jeden Fall eine globale Bewegung. Und hier wird es auch sehr stark in Verbindung gebracht, eben, was ich vorhin schon meinte, mit ökonomischen Bedingungen. Und wenn wir in Argentinien von ökonomischen Bedingungen reden, dann reden wir von Abhängigkeit von ausländischen Geldgeber und Gläubigern.
Okay, danke.
Ich glaube, was sich darin jetzt so insgesamt schon andeutet, ist, dass sich natürlich all das nicht ohne
überschneidende Strukturen diskutieren lässt. Also wenn wir letztendlich darüber sprechen, dass es da um die Aufrechterhaltung von Herrschaftsverhältnissen geht, sei es staatlicherseits, indem man eben Angebote kürzt, die nicht entsprechend finanziert oder seiner Schutzverantwortung nicht nachkommt, oder einfach gesellschaftlich und durch ja Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft bedingt, die eben Gewalt dann befördern, provozieren und so weiter und so fort, dann ist natürlich irgendwie ein patriarchales System nicht das einzige Herrschaftsverhältnis, sondern dann haben wir irgendwie Unterdrückung, die sich entlang der Kategorie Race ausmacht, und eben auch aber Klassenunterdrückung oder Klassenkämpfe, je nachdem, wie man es denn ausdrücken will, und verschiedenartige. Dann kommt irgendwie noch Sexualität, Geschlechtsidentität, dass sich alles überschneidet. Das heißt, es ist ja immer eigentlich... Und ich finde, das ist vielleicht auch nochmal, Alex, vielleicht kannst du da auch nochmal spezifizieren, was praktisch eine patriarchale Struktur dann meint, immer überschneidend und immer im Kontext zu sehen. Und häufig sprechen wir eben einfach nur in oder habe ich das Gefühl, diese Diskurse werden vor allen Dingen in Deutschland und Europa auf einer akademischen Ebene geführt. Also da bedient man sich eines ganz bestimmten Vokabulars und es ist häufig wenig verständlich. Also da wird dann schnell irgendwie von patriarchalen Strukturen und irgendwie antikapitalistischen Kämpfen gesprochen. Und die Frage ist so ein bisschen, was steckt dahinter? Das heißt, vielleicht können wir, und es ist eigentlich praktisch unmöglich, aber uns nochmal diesen Begriff des Patriarchats nähern, indem wir aufschlüsseln, okay, wir hatten jetzt irgendwie Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Flinterpersonen vielleicht auch einfach dann erweitert, im Privaten vermeintlich, in interpersonellen Beziehungen, aber wo sind praktisch weitere Schichten dieses patriarchalen Systems, die wir aufdecken können, wo wir zeigen können, okay, dieses Herrschaftsverhältnis befindet sich eben praktisch auf jeder gesellschaftlichen Ebene. Vielleicht kannst du es ein bisschen clustern, Alex.
In einer der letzten Veranstaltungen wurde ich gefragt, warum es das Patriarchat gibt. Deshalb finde ich diese Frage jetzt noch ganz okay. Also patriarchale Strukturen würde ich tatsächlich am meisten damit beantworten, dass es um eine Abwertung von Weiblichkeit geht, die sich in ganz vielen Bereichen niederschlägt, in rechtlicher Benachteiligung, in faktischer Gewalt, in ökonomischer Benachteiligung, also sozusagen angefangen vom Gender Pay Gap zu Altersarmut und ganz stark eben verbunden. Und da würde ich sagen, ist auch sozusagen der Nexus oder die Verbindung zum Wirtschaftssystem oder zu einer Frage von wie das eigentlich, warum das antikapitalistischer Kampf ist oder warum das in diesem Kontext gelesen werden muss. Ist über das Thema Sorgearbeit. Also sozusagen tatsächlich, wenn man sagt, vor allem auch immer in einer immer stärker werdenden Prekarität von großen Teilen der Bevölkerung nimmt die Abhängigkeit von der Ressource unbezahlte Arbeit nochmal zu. Also sozusagen dieser Faktor wird nochmal stärker benutzt im produktiven Betrieb, also sozusagen. Er ist davon angewiesen. Und um Leute dazu zu bringen, mehr oder weniger, abgesehen davon, von dem ganzen Diskurs, es sind Arbeiten aus Liebe, die ich eben auch auf eine Abwertung von Weiblichkeit zurückführen würde, braucht es eben Menschen, die sozusagen diese Arbeiten ausführen, diese schlecht bezahlten, nicht bezahlten Arbeiten. Und da kommt sozusagen die patriarchale Struktur rein. Also es gibt auch verschiedene feministische Ökonomen, das fand ich immer sozusagen sehr, sehr einleuchtend, die eben sozusagen vom Kapitalismus sprechen als einem System mit leeren Positionen. Und es gibt andere Unterdrückungsverhältnisse, wie das Patriarchat, wie weiße Vorherrschaft, die diese Position besetzen. Und in der Hinsicht benutzt, in dem Sinn sehr einfach ausgedrückt, der Kapitalismus diese patriarchalen Strukturen, um sich eben abzusichern. Und dort, wo das nicht mehr funktioniert, wird es mit Gewalt beantwortet. Und ja, zu der Anfangsfrage ausgehend, ich würde auf jeden Fall sagen, es braucht einen umfassenden Begriff. Ich würde auch sagen, dass von Femiziden zu sprechen nicht unsichtbar machen soll, von ganz anderen Gewaltformen auch noch zu sprechen. Es ist ein wichtiges Element da drin, und ich glaube auch, Wertung von Weiblichkeit heißt auch, dass dieses Element immer, also nochmal schwieriger zu thematisieren ist. Aber sozusagen auch in Femiziden gibt es eine größere, teilweise größere, größeres Risiko zum Beispiel für schwarze Frauen. Also auch da haben wir in Deutschland einfach leider nicht die Zahlen dafür, um das irgendwie gut abzusichern. Aber in Brasilien sinken die Fälle von Femiziden insgesamt absolut und alle jubeln und also zumindest war das vor der Pandemie so. Aber die Zahl an schwarzen Frauen, die Opfer oder Betroffene von Femizide sind, die steigt. Und sozusagen das muss man natürlich auch sehen als unter einem intersektionalen Begriff.
Alex, bevor ich dich frage, warum es das Patriarchat gibt, möchte ich noch kurz einspringen mit ein bisschen Werbung von unseren Freunden bei Jacobin, unser Sponsor heute Abend. Die Kolleginnen und Kollegen vom Jacobin Magazin unterstützt h10.fm und spart euch dabei 10% im ersten Jahr eines Abos von Jacobin. Das ist h10.fm/Jacobin. Warum? Nein, was war deine Antwort? Jetzt bin ich tatsächlich neugierig.
Ich glaube tatsächlich, dass ich keine hatte und einfach nur sozusagen, ich glaube, ich hatte geantwortet, dass wir eher darüber unterhalten sollten, wie es nicht mehr geben kann, anstatt warum.
Das ist auch gute Frage.
Gute Rettung, ja, genau.
Ja.
Ich wollte noch einen Punkt sagen, den ich, glaube ich, in dieser Frage von intersektionaler Betrachtung von Femiziden besonders wichtig finde. Ist, was jetzt auch nochmal, du hattest es vorhin ganz kurz erwähnt, beim Thema Corona und daraus folgender Wirtschaftskrisen und sozialen Krisen wichtig wird, ist, warum steigt es eigentlich in Krisen die Gewalt gegen Frauen oder gegen weiblich gelesene Menschen? Und da würde ich nochmal das Geschlechterverhältnis ist sehr stark, sehr nah an uns als Person dran. Wir können da sehr, sehr schlecht, also sozusagen von der Geburt wird es uns mit allem, was wir tun, irgendwie sozusagen eingehämmert. Und deshalb ist es auch immer eine Ressource, um Dinge auszugleichen. Sozusagen deshalb eine Demütigung, eine Prekarisierung, eine Abwertung, die man in anderen Bereichen erlebt, dafür kann es ein Ventil sein. In dem Moment, in dem Unsicherheit durch Krisen sich ergeben, ist es ein Moment, also das durch Gewalt an Frauen sozusagen zu kompensieren, sich wieder ein dominantes Gefühl zu geben, sich zu erheben, wieder Herr der Dinge zu sein. Und jetzt will ich nicht sagen, dass die am stärksten Prekarisierten sind die, die am meisten ihre Frauen schlagen, ihre immer in Anführungszeichen. Also das zumindest deutet sich aus allem, was bisher bekannt ist, an, dass Gewalt gegen Frauen tatsächlich durch alle Schichten geht. Manchmal ist ja Prekarisierung auch einfach nur ein Gefühl und dann hat jemand, der viel Geld hat, plötzlich Angst, alles zu verlieren und kann das auch ausgleichen. Ich will nur sagen, welche Bedeutung, warum ich es, glaube ich, auch immer noch wichtig finde, mit diesem Femizid zu Begriff zu arbeiten und nicht allgemein über Gewalt zu sprechen oder sozusagen zumindest auch einen Fokus darin zu haben, ist eben diese Bedeutung, die das Geschlechterverhältnis für die allermeisten hat, ob sie es wollen oder nicht.
Was ich wirklich auch nochmal krass finde, wir hatten mal Veronika Born Mena zu Gast, die ein Buch geschrieben hat unter dem Titel Leistungsklasse, wo es darum ging, wie eben Frauen gerade in Krisen die Hauptlast tragen und sie nochmal aufgeschlüsselt hat, wie eben geschlechtsspezifisch dann zum Beispiel Arbeitslosigkeit in den ersten Monaten der Pandemie oder eben dann nochmal die Auswirkungen auf prekär beschäftigte Menschen, auf Menschen, die vielleicht in atypischen Beschäftigungsverhältnissen sind, also nicht Vollzeit arbeiten oder so, wie das ist und sich das eben nochmal auf die Geschlechterverhältnisse auswirkt. Und ich finde, wenn man das sieht, dass auf der einen Seite natürlich wir in einem System leben, dass die Herrschaft von Männern irgendwie voraussetzt und die Aufrechterhaltung, ja, vielleicht dann auch Gewalt sozusagen nicht benötigt, aber wo, ich finde, da hast du das mit dem Bild des Ventils ganz gut ausgedrückt, tatsächlich das Ventil ist, um so ein Gefühl von Kontrolle zurückzuerlangen. Auf der anderen Seite haben wir dann in der Krise eben genau diesen Punkt, dass Frauen nochmal schlechter sozusagen, also nochmal ökonomisch abhängiger sind, weil sie eben stärker ökonomisch getroffen sind von den Folgen der Krise, dass eben dann nochmal Angebote wie Frauenhäuser und so deutlich erschwert sind in ihrer Umsetzung durch eben Restriktionen in der Pandemie. Also all diese Dinge, das heißt, so, es fehlen dann auch nochmal parallel in der Krise stärker die Auffangstrukturen, die eigentlich staatliche Verantwortung sein könnten, aber natürlich in einem Staat, der auch patriarchal geprägt ist, von Männern dominiert und von männlichen Perspektiven dominiert, eben ja auch einfach wegfällt. Also ich finde es so krass, wenn man so diese verschiedenen mosaikhaften Seiten des Bildes sieht. Ja, ich glaube, dann wird erst eigentlich klar, warum das ein systemisches Problem ist. Ich bin in Vorbereitung auf diese Folge über ein Essay gestolpert von Claudia von Werlhof, und das war zum Verhältnis Staat-Kapital-Patriarchat aus den 80er Jahren, ich glaube 1985. Und da drückt sie den Zusammenhang aller drei Strukturen folgendermaßen aus, dass eben Staat, Kapital und Patriarchat sich im Akkord Raum nehmen und dass diese Raumnahme und diese Aneignung von Arbeit, von irgendwie Räumen, auch von Beziehungen zwischen Menschen, dass das eigentlich das zentrale Merkmal ist. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, okay, da braucht es aber noch weitere Aspekte, oder vielleicht trifft das gar nicht zu, sondern es ist ein ganz anderer Aspekt?
Doch, ich würde sozusagen das unter den Hauptbegriff Ausbeutung setzen. Ja, ich würde es tatsächlich über den Begriff Ausbeutung setzen, und da wird ja auch vor allem hier in Lateinamerika auch stark die Beziehung zu extraktivistischen oder anti-extraktivistischen Projekten gezogen. Also Extraktivismus als Abbau von natürlichen Ressourcen, die ja hier von sehr stark betrieben werden durch Unternehmen aus dem globalen Norden. Und deshalb gibt es zum Beispiel auch inzwischen einen Begriff, der heißt Körperterritorium. Also es wird sozusagen als ein Wort gelesen, und der sagt, es geht eben um einen Kampf, einer Ausbeutung entgegenzutreten. Und in der Hinsicht gibt es diese Verbindung zwischen Ausbeutung unserer Körper, Ausbeutung unserer Natur, den Körper als erstes Territorium zu sehen, dass auch die Gemeinschaft als Territorium zu sehen, das ist dann auch ein sehr, sehr weiter Begriff. Aber ich glaube, da würde ich unbedingt die Verbindung ziehen.
Das hat auch Nancy Fraser in einem Aufsatz für The New Left Review jetzt eigentlich thematisiert. Sie hat in diesem Aufsatz für eine antikapitalistische Ökopolitik plädiert und hat interessante Zusammenhänge zwischen den sozial reproduktiven Bedingungen einer kapitalistischen Gesellschaft, die Gesellschaft, Kapitalismus strukturiert ja die Verhältnisse zwischen Produktion und Reproduktionsarbeit, und die letztere wird vorwiegend von Frauen gemacht. Und damit trennt aber der Kapitalismus Produktion von Reproduktion und misst nur der ersteren Wert bei, wobei das ökonomische Wertsystem von Reproduktion abhängig ist, genauso wie das von den freien Gaben der Natur, um Marx zu zitieren, abhängig ist, die der Kapitalismus dann auch aufbraucht für Produktion. Also, und da sehe ich etwas, wenn man so will, wenn man über Femizide redet und über, wie du auch gesagt hast, die Grausamkeit dieser Taten, wenn man damit konfrontiert ist, kann man, oder ich zumindest, sehr schnell in einer Depression versinken und fragen, wie stoppt man sowas, und genau, was ist dieses Patriarchat? Das ist alles so abstrus, Gewalt ist überall und so weiter. Andererseits, nachdem ich auch diesen Text gelesen habe, und der hat, glaube ich, auch viele Ähnlichkeiten mit dem, was Franzi auch diskutiert hat aus den 80ern. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich etwas fast Positives gesehen, weil so etwas, diese Verknüpfungen lassen, also sind Anlass für ein Umdenken und eine Thematisierung von antikapitalistischer Arbeit. Also aus dem Negativen kann vielleicht was Positives rauskommen, also habe ich mir vielleicht gedacht. Wie siehst du das? Also das krasse Negative an der Tatsache von Femizid mit der Möglichkeit, verschiedene Bewegungen, Extraktivismus und so weiter in einen Topf zusammenzubringen, zu sagen, wir müssen die Welt neu umdenken.
Ich finde, da liegt ein sehr großes Potenzial in dem, was du gesagt hast, und sozusagen auch in dieser ganzen Debatte um Gewalt, weil das ist auch eine Schwierigkeit, mit dem sich Aktivistinnen in dem Thema immer wieder beschäftigen müssen, gerade, glaube ich, beim Thema von sogenannter häuslicher Gewalt, dieses, ja, sich selbst zum Opfer machen und alles ist schlimm und alles ist Gewalt, und auch das, was du meintest mit Patriarchat und Kapitalismus, da kommt man ja gar nicht ran, wie soll man da irgendwie was verändern? Und was in der Debatte steckt, was in Deutschland noch weiterentwickelt werden müsste, aber sich in Ansätzen da ist, aber hier viel stärker, ist sozusagen, wenn man diese Verbindung macht von kapitalistischen Strukturen und physischer Gewalt, dann sind plötzlich diese, dann spürt man die ja sozusagen, man hat die direkt am Körper, diese Strukturen. Das ist nicht mehr irgendwas, sondern man spürt die konkret. Und aus dem Moment werden die aber verortbar und man kann sie auch ändern. Also ich hatte mich es gibt einen sehr, sehr guten Text von einem uruguayischen feministischen Kollektiv namens Minervas, die darin klar machen, in dem Moment können wir aus unserem Körper auch wieder den Widerstand erzeugen. Das heißt, indem wir unsere Körper auf die Straße nehmen oder indem wir mit unseren Körpern extraktivistische Projekte blockieren oder Straßen besetzen oder es ist ja auch diese ganze Frage von Reclaim the Streets oder so. Sozusagen, man hat ja plötzlich dieses, dort wo sich alles bündelt und dort wo alles erfahrbar wird, kann man ja dann eben, wie du sagst, umdeuten, umdrehen. Und von da aus dann eben auch denken, sozusagen. Deshalb haben ja auch viele feministische Ökonomieansätze dieses das Leben ins Zentrum stellen, sich ins Zentrum stellen. Und hier wird es eben sehr stark dann eben auch nochmal auf den Körper bezogen.
Ich finde, wenn wir Bewegungen, feministische Kämpfe vor diesem Hintergrund sehen und eben dann auch so verbindend, also das finde ich ist eigentlich so die Stärke der auch gesamten feministischen Bewegung, wenn sie denn wirklich an den Kern von Ausbeutung ran will, dass eigentlich in jedem Kampf dagegen sich ja auch feministische Ansätze verwirklichen können. Also so sei das beispielsweise im Kampf gegen die Klimakrise, können sich feministische Forderungen verwirklichen. So und umgekehrt bedingt das einander und ökonomische Systeme hängen dann wieder zusammen mit der eigenen, mit Körperpolitik oder vielleicht dem, wie du es genannt hast, Körperterritorium. Das heißt, so diese Ebenen sind so unmittelbar verknüpft und wir haben so viel auch zu gewinnen. Ich finde, das ist ja ein total hoffnungsvolles Bild. Und wir können uns Raum nehmen und indem wir uns mit unseren Körpern Raum nehmen gegen Ausbeutung, ist es gleichzeitig ein Kern feministischer Bewegung. Also ich finde, es zeigt sich eigentlich so die Fülle, in der Kämpfe gewonnen werden können und auch müssen. Und gleichzeitig zeigt es natürlich, also wenn wir diese Systeme ernst nehmen und die Systeme, in denen Femizide stattfinden und jegliche andere Form von Gewalt, aber auch von Ausbeutung, dann muss ein feministischer Kampf natürlich sehr radikal sein. Dann muss er sich gegen jede dieser Ausbeutungen richten. Und ich glaube, also ich kenne da explizit nur eigentlich den deutschen oder vielleicht noch europäischen Diskurs, aber so, da gibt es dann immer diese Streitigkeiten zwischen, okay, diesen liberalen Feminismusformen, wo es letztendlich darum geht, für die oberen Prozent irgendwie Verbesserungen und Anerkennung und Repräsentation zu erwirken, also so dieses sinnbildliche Bild von Frauen in Vorstandsposten irgendwie. Und es geht wenig darum, tatsächlich auch beispielsweise migrantische, migrantisierte Frauen, die eher unten in der Klassengesellschaft verortet würden, in Kämpfe einzuschließen und vor allen Dingen die zum Zentrum solcher Kämpfe zu machen und irgendwie tatsächlich die Ausbeutung anzugehen und nicht nur einfach das Schema oder die Bilder auf Webseiten von DAX-Konzernen sozusagen. Und ich finde, wenn wir dann in den globalen Kontext gehen, verschärft sich das Ganze ja noch. Also was bringt uns irgendwie ein weißer Feminismus in Deutschland und Europa, wenn eigentlich die Unterdrückung im globalen Kontext erst real wird? Deshalb, wo würdest du sagen, liegen die zentralen Herausforderungen für feministische Kämpfe, vielleicht auch für das Verhältnis von Kämpfen jetzt in deutschen, europäischen feministischen Bewegungen, in deren Verantwortung im Bezug auf beispielsweise Bewegungen und Kämpfe in Argentinien? Und wo sind aber auch gemeinsame Gewinne vielleicht oder Räume, wo gerade Gewinne möglich sind und Erfolge?
Genau, also was du ansprichst, führt ja eigentlich sozusagen darauf zurück, dass ich würde sagen, sozialistischer Feminismus, wie ich es nennen würde, tatsächlich ist ja eine Perspektive auf die gesamte Gesellschaft. Also es ist ja nicht nur, wo sind Frauen oder was machen Frauen, sondern tatsächlich ein umfassendes eine Gesellschaftsidee tatsächlich. Und auch nochmal, wenn wir eben bei diesem Gewaltthema ansetzen und eben schauen, wer erfährt Gewalt, welche Leben haben welchen Wert und auch wenn wir eben sagen, was heißt Leben ins Zentrum stellen, dann heißt es jedes Leben, also sozusagen jedes Leben ins Zentrum stellen und zu gucken, welches hat welchen Wert oder was eben sozusagen an der Gewalt sich ausdrückt. Und natürlich muss man dann sagen, die Tausenden und Abertausenden geflüchteten Menschen, die im Mittelmeer sterben, sind Ausdruck von einem Abspruch, sozusagen, dem wird einfach sozusagen das Leben abgesprochen, tatsächlich. Und das muss natürlich einfließen in feministische Kämpfe. Wo die feministischen Herausforderungen liegen, ich glaube immer noch innerhalb der Linken zumindest, dass es eben als Gesellschaftskonzept angesehen wird und nicht einfach nur, wir machen sektoriale Politik für XY und sei es die Hälfte der Bevölkerung, das ist noch nicht mal das Argument, sondern einfach nur zu denken, man macht nur für ein paar Leute Politik, sondern man tatsächlich sozusagen Gesellschaftspolitik aus einem feministischen Standpunkt. Ich glaube, das ist immer noch eine große Herausforderung für uns. Beim Thema Gewalt würde ich wirklich sagen, wir müssen diese Debatte weiterführen. Ich glaube, wir sind auf einem echt guten Weg in Deutschland, also innerhalb einer feministischen Bewegung, das voranzubringen. Natürlich im Verhältnis, nicht im Verhältnis zur argentinischen Bewegung, sondern vielleicht im Verhältnis zu von vor ein paar Jahren, diesen systemischen Charakter hervorzubringen. Und das, was ich jetzt gerade gesagt hatte, mit dem, man fühlt die Strukturen an sich. Ich glaube, dieses Fühlen, das fehlt uns in Deutschland noch. Also sozusagen, man hat irgendwie eine abstrakte Vorstellung davon und man kann auch diese Analyse machen, vielleicht ist die sogar schon da, aber dass man sich selber damit in Beziehung setzt und sich selber sagt sozusagen, wo drückt sich das dann an meinem Körper aus und wo sozusagen. Das fehlt noch und ich glaube, das braucht es unbedingt, um dem noch mehr Potenz zu geben, sich selber da drin zu verorten, ohne sich jetzt als Betroffene sehen, also oder ich habe diese Verbindung zum Opfer, zu diesem Opferbegriff, der ja mal als Vorwurf kommt, ich habe den nicht. Für mich ist sozusagen, ich kann gleichzeitig Betroffene von Gewalt sein oder von Kapitalismus, aber kein Opfer. Aber sozusagen, ich glaube, das braucht es, um dieses nochmal stärker in den Vordergrund und uns als Kämpferin zu sehen, dass man eben das wirklich spürt. Ich finde gerade keinen besseren Ausdruck dafür als diesen sehr, sehr sinnlichen, aber das ist genau das, was ich meine.
Ich wollte nur kurz, also deine Sprache so strotzvoll, so diese Wörter wie Körperlichkeit, etwas, man spürt etwas, es muss etwas so versinnbildlicht gemacht werden. Und das erinnert mich, das mag vielleicht ein bisschen schräg klingen, aber ich habe in Vorbereitung auf eine Folge, die wir in ein paar Wochen machen werden, Buch über Neoliberalismus lese ich gerade von Quinn Slobodian. Und er hat eigentlich gezeigt, wie die Neoliberalen in den 20er Jahren eigentlich ihre Ideen mächtig gemacht haben, indem sie visualisiert haben können, indem sie wirklich das Unsichtbare, also das Erhabene am Markt und alles visualisieren konnten. Auch die Beschränkungen, die gegen den freien Markt existiert haben, zum Beispiel, sie haben Tarife wie Mauer so dargestellt. Und damit haben sie natürlich auch die Welt schockieren können. So schau, was den freien Markt beschränkt. Und irgendwie ähnlich kommt mir das jetzt, also wenn wir von Frauenkörpern reden, wenn wir von Gewalt reden und auch Patriarchat, was Franzi früher gesagt hat, es mag vielleicht manchmal, also diese Begrifflichkeiten kommen dann fast akademisch rüber oder wir können uns das nicht genauso vorstellen, wie das hier ausschaut. Aber was wären so die Bilder, die wir brauchen würden, um diese feministischen Kämpfe ein bisschen besser zu verstehen?
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ich glaube, die meisten Frauen haben sozusagen oder weiblich gelesene Menschen oder Menschen mit dieser Erfahrung haben bestimmte weniger Bilder, sondern tatsächlich Emotionen sozusagen, haben Angst in der Straße, haben sozusagen zucken in bestimmten Momenten zurück oder modellieren auch ihren Körper in einer bestimmten Weise. Und natürlich ist das jetzt auf einer Analyseebene, ne? Also sozusagen, ich erwarte nicht genau das. ja vielleicht auch zu überwinden. Nicht, dass man sagt, ah, okay, meine Körperlichkeit sagt jetzt XY, ich weiß, das ist das Patriarchat und der Kapitalismus, sondern sozusagen rauszufinden, wann sich Leute wohlfühlen und wann nicht und wie sie gerne eigentlich leben wollen, wo sie sich beschränkt fühlen, das rauszukitzeln und dann sozusagen zu entwickeln, warum kann ich das eigentlich nicht? Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Und das meinte ich auch mit diesem Körper auf die Straße zu bringen oder Reclaim the Streets. Und dann, das ist ja so dieses, wir nehmen uns das zurück und wir gehen jetzt raus und wir fühlen uns frei und wir machen einfach irgendwie das, was uns fehlt. Ich glaube, in die Richtung. Aber diese Schwierigkeit, dass das eine sehr abstrakte, dass auch die Beschreibung dessen, was ich jetzt gerade mache, von Sinnlichkeit und so weiter in abstrakten Begriffen bleibt, ich glaube, das ist einfach sozusagen ein Widerspruch, mit dem man umgehen muss.
Ich glaube auch, also wir haben dann gerade, also in so deutschen Diskursen, wir haben natürlich so eine Verklausulierung von Erfahrungen auch und von Schmerz und Wut in dieser Beschreibung von, was passiert eigentlich und auf der Analyseebene. Und ich finde, was ja eigentlich immer so um die Welt geht sozusagen oder so ergreifend oder beeindruckend ist vielleicht auch an Protestbildern, zum Beispiel bei diesen feministischen Tänzen, die als Protestform auf die Straße gebracht werden oder auch wenn einfach viele zum Beispiel in Argentinien oder auch in Polen gegen irgendwie reaktionäre staatliche Maßnahmen auf die Straße gehen, das ist ja irgendwie, da kommen ja Gefühle auf. Wir haben nur so wenig Sprache irgendwie dafür und gerade irgendwie in deutschen politischen Kämpfen auch ist die Philosophie häufig auch, also gerade auch in feministischen Kämpfen eher so ein Advocacy-Ding von man muss nur genügend bei Autoritäten anklopfen, dann werden sie schon darauf hören und dann werden sie schon ihre Verantwortung erkennen und so. Und das ist natürlich überhaupt kein macht- und herrschaftskritisches Kämpfen so. Und es ist aber vielleicht auch so ein bisschen durch Alternativlosigkeit geprägt, dass uns einfach irgendwie die Sprache fehlt und auch dieser Begriff von welche Gegenmacht haben wir denn eigentlich? Also und auch der Mut vielleicht oder diese komplette feministische Philosophie in Verbindung zueinander zu stehen, vielleicht zu sich selbst, zueinander und es überhaupt nicht auf so einer esoterischen Ebene, sondern als konkretes politisches Kampfmittel. Also so irgendwie dieser Spruch, das Private ist politisch, das ist was glaube ich, hier so sehr banalisiert und bagatellisiert wird. Also so das Sprechen über persönliche Erfahrungen in Bezug auf patriarchale Strukturen, aber genauso sei es irgendwie die Realität einer Klassengesellschaft und die Realität des Kapitalismus und seiner Ausbeutungsstrukturen. So man spricht dann darüber und dann sagt man, das gibt es irgendwie, aber niemand möchte real betroffen sein, weil Betroffenheit schnell eben assoziiert ist mit diesem ich bin ja Opfer und niemand möchte Opfer sein. Aber tatsächlich schafft die Betroffenheit ja die Wut und auch produktive Wut und irgendwie den Kampfgeist und so. Und insofern glaube ich, ja, ist vielleicht irgendwie die Herausforderung, dann auch von anderen feministischen Kämpfen zu lernen hier und der Sprache, die wir haben und den Kämpfen, die wir haben, einfach auch den Sinn oder die Sinnlichkeit zu verpassen. Und das ist sicherlich auch eine Frage von Mut in feministischen Kämpfen hier. Wenn wir so den Bogen ein bisschen schlagen, wir sind jetzt gerade bei Wut und bei Hoffnung und bei was alles gehen könnte. Alex, was gibt dir konkret Hoffnung an aktuellen Entwicklungen, wo man ja eigentlich vielleicht sagen könnte, okay, die Corona-Pandemie ist ein Backlash in jeder Hinsicht. Wo liegen Chancen und was ist jetzt ganz konkret in diesem Moment sozusagen hoffnungsgebend für dich, was feministische Kämpfe angeht? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, es sieht eigentlich ganz gut aus, wir kommen eigentlich voran. Hast du Bilder oder konkrete Momente, die dir Hoffnung geben?
Wir kommen in manchen Dingen voran und in manchen würde ich den Backlash unterstreichen, aber sozusagen ich glaube, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass wir, und jetzt meine ich auch wir tatsächlich, die das Glück hatten, schon bestimmte sozusagen, oder Glück, aber sozusagen dank unserer Vorgängerin, will ich eher sagen, die sich vieles erstritten hatten, haben und uns einfach wieder einsperren lassen in irgendein Zuhause. Also es gibt ja jetzt immer wieder dieses Zurück in die 50er oder so. Es wird kein Zurück in die 50er geben. Es wird Wirtschaftskrisen geben und es wird sozusagen Umverteilungskämpfe geben und es viele Sachen sehen gerade einfach schlecht aus. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir im hoffnungsvollsten Moment der Geschichte leben. Aber ich bin mir sicher, dass dass es nicht ein einfaches Zurück gibt und dass es Strukturen gibt, die tragen und dass sozusagen es eine internationale Vernetzung gibt, die jetzt auch während der Pandemie einfach nochmal so viel zugenommen hat und Austausch und Wissen und Solidarität, das nicht einfach weggenommen werden kann. Ich glaube, es wird sehr viele Kämpfe geben müssen. Was wir ja gerade sehen, ist, dass die jüngste Aufmerksamkeit zum Thema Gesundheit und Sorgearbeit sich nicht in politische Maßnahmen übersetzt. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, Feministinnen gibt, die diese Kämpfe auch führen können.
Franzi, du hast mich erinnert. Ich hoffe, das war in Argentinien. Ich weiß nicht genau, aber diese, wie Niuna Menos wirklich, wie das losgegangen ist, was 2015 gab es diese Tänze, oder war das in Argentinien oder täusche ich mich in Chile? Es gab so Aufnahmen, die habe ich irgendwann mal gesehen im Internet von Frauen, die so auf der Straße getanzt haben und gesungen haben. Wisst ihr, wovon ich rede?
Ich weiß, glaube ich, nicht genau, was du meinst. Also es gibt sehr viele verschiedene, also jetzt gerade zum Beispiel beim Thema Abtreibung, bei den ganzen Demos, die es davor gab, gibt es so verschiedene sozusagen angeordnete Tänze. Ich bin mir nicht sicher, ob du das meinst. Das und dann gibt es natürlich in Chile die Performance vorletztes Jahr. Ne? Also und da würde ich auch sagen, es ist kein Zufall, dass ausgerechnet sowas expressives, raumeinnehmendes um die ganze Welt geht.
Ich fand es, also und jetzt ist es natürlich halt peinlich, dass ich mich nicht erinnern kann, ob in Argentinien oder in Chile. Ich glaube jetzt in Chile. Also ich fand diesen Tanz einfach so positiv und eben, was du auch angesprochen hast, Alex, von Opfertum und dass man sozusagen Opfer und Kämpferin gleichzeitig sein kann. Man kann sich verorten als Opfer eines kapitalistischen Systems, das auf Ausbeutung ausgerichtet ist. Man kann ja aber trotzdem sagen, ich möchte dagegen kämpfen. Und dieser Tanz ist genau das, was ich im Kopf gehabt habe mit diesem, man hat den Körper, man hat ein Bild von etwas, was passiert, von einer Energie, von einer Zusammengehörigkeit, von Solidarität, wie das ausschaut. Der Tanz ist da so expressiv und das hat mich sehr positiv beeindruckt damals.
Ja, total. Und ich würde, glaube ich, noch einen Punkt hinzufügen. Und zwar bei dem Thema, bei der Frage von, ja, bei uns, gerade bei uns in Deutschland oder so, ist dieser Erfahrungsmoment immer noch so oft ausgegrenzt und so diese von den eigenen Erfahrungen ausgehen. Und das hat nicht nur mit dem Opferdiskurs zu tun, sondern auch oft, wenn man dann sagt, naja, ihr bleibt ja sozusagen in eurer Welt und eigentlich geht es anderen Menschen ja sehr viel schlechter. Und es ist schon wichtig zu sagen, man bei sich anzufangen, aber von dort aus eben die Welt zu denken und auch die Solidarität zu fühlen. Also es gibt ja so diesen Spruch, der hier sehr oft benutzt wird, wenn ihr eine schlagt, dann schlagt ihr alle. Also und das ernst zu nehmen, zu sagen, nee, und das nicht nur beim Gewalt gegen Frauen, sondern bei Niuna Menos oder unter dem Motto Niuna Menos gab es sehr große Solidaritätsbekundungen, als Black Lives Matter die großen Demonstrationen letztes Jahr hatten. Also da wird der Bezug auch direkt hergestellt. Ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, dass man sagt, nee, wir fangen davon an, aber wir gehen wo ganz anders hin und fangen nicht einfach im luftleeren Raum an, gegen irgendwelche Strukturen zu kämpfen oder irgendwelche Banken zu blockieren, die in dem Moment eh frei haben. Sorry, ein bisschen. Aber genau. Hier gab es übrigens auch Blockaden von Banken, weil um zu sagen, feministische Kritik am Schulensystem, aber...
Also Banken blockieren ja, aber idealerweise dann auch, wenn es wirklich stört und nicht nur als Symbol. Ja, also total, es ist natürlich irgendwie ein Aufruf rauszukommen, auch nur aus der eigenen Erfahrungswelt dann, ne? Und Solidarität tatsächlich als das Umfassende zu begreifen und diesen Kampf gegen Ausbeutung so zu denken, dass irgendwie auch die vermeintlichen gesellschaftlichen Grenzen, die ja systemisch verursacht sind, zu überschreiten und irgendwie dann einfach ganz dreist die zu überwinden. So. Und ich glaube, für mich ist irgendwie die feministische Bewegung was, wovon die sozialistische auch ein Stück weit lernen kann. Nämlich in tatsächlich so der Konkretheit, in der Erfahrungen, aber auch irgendwie eine Perspektive auf eine andere Welt formuliert werden und auch irgendwie, ja, der Spaß oder die Erfahrbarkeit, die darin zutage tritt. Also ich finde, gerade so in sozialistischen Diskursen bleibt es manchmal so ein bisschen verstaubt oder man traut sich nicht tatsächlich diesen Traum von einer anderen Welt konkret zu machen, weil es dann so schnell vermeintlich naiv wirkt. Und ich glaube, die feministische Bewegung zeigt für mich, es wirkt alles andere als naiv, dann entfaltet es erst richtig Kraft. Und insofern gehen natürlich feministische und sozialistische Bewegungen auch nur zusammen. Aber ich glaube, die eine kann auf jeden Fall von der anderen lernen und wahrscheinlich auch andersrum. Aber in dem konkreten Fall denke ich häufig, da gibt es Synergien, die noch entstehen könnten.
Ich glaube, sie sind ohne einander nicht möglich. Aber ich bin ein bisschen strenger. Sie müssen nur noch zusammenfinden. Ja.
Ich sehe euch gerade leider nicht mehr, aber ich finde das schon fast ein ganz gutes Schlusswort. Außer, Tamara, du hast noch etwas auf dem Herzen.
Ich wollte
oder Alex, du, wo du sagst, das. Super. Dann würde ich sagen, wir sind bei genau einer Stunde gelandet und haben es fertiggebracht, irgendwie alles in einen Topf zu schmeißen. Globale feministische Kämpfe, Femizide im Zentrum, Patriarchat, Kapitalismus, Sozialismus, auch ökologische Kämpfe. Also es ist, glaube ich, eine sehr vollgepackte Folge, aber mir hat es großen Spaß gemacht und ich bin sehr beeindruckt davon, Alex, wie du es geschafft hast, diese ganzen Wortmonster in einen Topf so zu werfen, dass sie irgendwie Sinn ergeben, dass sie verständlich sind, glaube ich, und dass wir vielleicht ein bisschen aufschlüsseln konnten, wie Femizide im Zusammenhang mit irgendwie größeren Kämpfen und Systemen hängen. Und vor allen Dingen hast du Hoffnung geschürt. Und dafür möchte ich nochmal ganz explizit Danke sagen.
Auch genau. Danke meinerseits. Danke für diese Hoffnung.
Danke an euch.
Wenn ihr weitere dieser Folgen ermöglichen wollt und uns unterstützen wollt, dann solltet ihr uns natürlich auf allen möglichen Kanälen folgen, sei das auf YouTube oder Twitch oder so, aber auch auf Social-Media-Kanälen. Dann solltet ihr Alex konkret auch jetzt nochmal folgen, um Alex' Arbeit zu verfolgen. Und wenn ihr noch einen Taler übrig habt, dann dürft ihr den auch gerne zu uns rüber schicken. Denn wir haben ja festgestellt, alle politischen Kämpfe sind immer auch ökonomische Kämpfe, im Kleinen wie im Großen. Und das, wenn ihr uns was spenden wollt, um eben unsere Arbeit und die Qualität des Ganzen hier zu ermöglichen, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne tun unter www.halbzehn.fm/spenden. So, und mit diesem Aufruf melden wir uns ab. Danke dir, Alex, für deine Zeit und deine Expertise, die du an der du uns hast teilhaben lassen heute. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir waren heute 9:30 mal wieder. Nächste Woche geht's weiter wieder mit 8:30, 9:30. Wir spielen ein großes Verwirrspiel hier in diesem Podcast, aber wir kriegen das alle gemeinsam hin, da bin ich überzeugt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Ciao.